Der Säbelzahntiger. Ein Podcast von und mit
Jörg Weidenfeld
und Jens Alsleben. Ja, moin zusammen. Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Der Säbelzahntiger. Mit mir am Mikrofon, wie immer, der liebe Jörg. Moin.
Moin.
Ja, und ich habe euch in der letzten Folge angekündigt, dass ich euch jemanden vorstellen werde, den ihr schon lange kennt, aber noch nie gesehen habt. So, und ich bin ganz happy, dass die künstliche Intelligenz es uns ermöglicht hat, euch hier live und in Farbe vorzustellen, Gustav. Für alle die jetzt nur hören, ich halte gerade das neue, frisch gefertigte Plüschtier von Gustav in die Kamera, der geschrumpfte Säbelzahntiger. Plüschtier, was aus einer KI-generierten Figur jetzt zum Leben erweckt wurde. Das ist der Prototyp. Gustav wird demnächst in Produktion gehen, wenn jemand Interesse hat an Gustav, als kleines Symbol am Schreibtisch, um immer daran erinnert zu werden, dass man die eigenen Ängste in den Griff kriegen und schrumpfen kann. Dann meldet euch doch bitte. Also, wir sind auf jeden Fall happy. Das Tier lebt, steht bei mir auf dem Schreibtisch und erinnert mich immer an meine eigenen Ängste. Und das ist dann auch der Hintergrund der nächsten Folge. Die Folge, die lautet: Wenn ihr keine Angst hättet, hätten eure Chefs keine Chance gegen euch. So, das ist in Anlehnung an auch die letzte Folge haben wir jetzt beschlossen. Wir nehmen mal das Thema auf, es war deine Idee, Jörg, ne? Da bist du voll drauf angesprungen. Wenn die Mitarbeiter keine Angst hätten, hätten die Manager keine Chance mit ihren.
Ja, also wir hatten ja, also es war auf dem Rücken von Diskussionen über eine toxische Führungskraft, die also in der Lage war, als einzelne Person ein ganzes Unternehmen eigentlich in Schach zu halten und wirklich die irrsinnigsten Sachen durchzuführen. Und selbst unter professioneller Begleitung war dem nicht Herr zu werden. Und da ist eine gewisse Faszination drin, gesagt, wie kann das jemandem gelingen? Wie kann, sagen wir, bei narzisstischen Persönlichkeitsprofilen, bei Psychopathen, bei dergleichen, also gibt ja die lustigsten Ausprägungen, wieso sind die so wirkungsvoll nach wie vor und scheinbar halten sich so lange auf ihrem Stuhl, wenn sie eigentlich ein Verhalten an den Tag legen, das eigentlich gar nicht überlebensfähig sein sollte in irgendeiner gesunden Organisation? So, und die Hypothese ist hier, oder die Aussage ist hier, der einzige Grund, warum die überhaupt Wirkung haben, ist, weil ihr Angst habt. Also wenn die Führungskräfte mit Mitarbeitern zu tun haben, die weder Angst haben vor Arbeitsplatzverlust noch vor sonst irgendwas, dann wäre die einzige Chance, erfolgreich zu sein als Führungskraft überhaupt, nur durch gute Führungsqualitäten. Also eine Persönlichkeit zu sein, die ihr euch aussucht als die Persönlichkeit, von der ihr geführt werden möchtet. Es gibt so eine Aussage, dass es eigentlich gar kein Leadership gibt, sondern wirklich Followership, weil im Herzen sucht ihr euch ja denjenigen aus, der euch führen darf. Die Kraft Amtes euer Chef sind nicht notwendigerweise Führungskräfte, sondern sind ja erstmal nur Vorgesetzte. Führungskräfte werden sie ja erst durch eure Wahl. Und bevor ich ausschweife, lass uns mal in dem Thema einsteigen. Die Hypothese, nur eure Angst gibt euren Führungskräften die Macht oder die Möglichkeit, schlechte Führungskräfte zu bleiben?
Ja, oder je schlechter die Führung, desto größer ist die Angst im Getriebe.
Genau. Und dass die wechselwirkungstechnisch sind und dass sozusagen die schlechte Führung so lange da bleibt oder in Abhängigkeit steht zu eurer Leidensfähigkeit.
Das ist mit Sicherheit auch eine sehr, sehr tiefe Co-Abhängigkeit. Weil der braucht eure Angst genauso wie ihr letztendlich. Weil wir haben ja auch immer wieder schon gesagt, dass man von seiner Angst ein Stück weit abhängig wird. Das heißt, ihr seid abhängig von eurer Angst und eure Führungskräfte, die mit Angst führen, sind abhängig davon, dass ihr von der Angst abhängig seid.
Jetzt wäre ich ja mal gespannt, jetzt würde ich ja gerne bei den Hörern und Zuschauern mal die Erstreaktionen am liebsten abfragen, nachdem ihr das hört. Seid ihr eher so in einem, nee, ich Angst auf keinen Fall, aber man trefft es trotzdem scheiße? Oder also, was genau, also was sind das für Spontanreaktionen, die bei euch jetzt aufkommen? Und ich lade euch dazu ein, das mal zu beobachten, ob ihr wirklich ehrlich mit euch seid. So, also super Testfrage ist, wann habt ihr das letzte Mal die Initiative ergriffen mit eurem Chef über dessen Führungsverhalten, euch gegenüber oder Kollegen gegenüber mal zu sprechen? Wann habt ihr den mal oder die mal an die Seite genommen?
Gute
Spannende
Frage.
Frage.
Ich erzähle mal eine kleine Anekdote, damit ihr versteht, was der Jörg meint. Es war 1994 im Winter, würde ich sagen. Na, Quatsch, Entschuldigung, 86. Oh Gott, das ist noch viel länger her. Ich war Aufsicht beim Schützen. Das heißt, wir hatten Waffen, also Schießausbildung. Und da muss natürlich immer vorne einer stehen, der darauf aufpasst, dass die Leute gerade ausschießen und nicht nach links, nach rechts, nach hinten. Und als Aufsicht beim Schützen im Winter, es hatte geschneit, hatte ich plötzlich Leerlauf, weil es stand halt keiner neben mir und hat geschossen. Also habe ich einen Schneeball genommen und den Schneeball in den Hügel geworfen, neben meiner Schießbahn. Daraufhin wurde ich von einem Feldwebel angeschrien und sollte vor versammelter Mannschaft von 500 Leuten 10 Liegestütze im Schnee machen, wegen meines Fehlverhaltens. Und dann habe ich gesagt, vor versammelter Mannschaft, nein, das mache ich nicht. Ihr Befehl ist nicht verhältnismäßig. Daraufhin gab es eine kurze hitzige Debatte und ich fand mich dann kurze Zeit später beim Hauptmann wieder. Und der Hauptmann hat sich den Vorfall schildern lassen und hat dann gesagt, ja, das Verhalten von dem Fahnenjunker oder Flieger OA Alsleben war völlig richtig. Ihr Befehl war nicht verhältnismäßig. Er hätte die Liegestütze nie machen müssen. Das hat mir so viel Kraft gegeben und Zuversicht gegeben, gegen beschissene Befehle aufzustehen und unter Inkaufnahme sämtlicher Konsequenzen dagegen anzugehen. Diese Klarheit, schlechte Führung offen zu legen und darauf zu beharren, dass ich gut geführt werden will, diese Klarheit hatte ich als junger Offizier. Die ist mir dann, ganz ehrlich, in der Wirtschaft irgendwann abhanden gekommen. Und auch ich habe nicht mehr aufbegehrt in vielen Situationen, weil ich Angst hatte, weil ich Angst hatte vor der Konsequenz. Ich hatte plötzlich Angst davor, nicht befördert zu werden, vielleicht sogar entlassen zu werden, nicht den geilen Bonus zu kriegen, nicht die tollsten Projekte mitmachen zu dürfen, nicht geliebt zu werden, keine Ahnung. Aber das heißt, da war eine Kraft bei mir, die ist tatsächlich im Laufe der Zeit verloren gegangen.
Die Liste, die du gerade aufgezählt hast, mit den Gründen, die eigentlich dazu beigetragen haben, dass du sie im erwachsenen Berufsleben sozusagen verloren hast, sind ja genau die Themen, die, glaube ich, jeder der Hörer auch auflisten würde, warum, was sagen wir, bevorzugt wird, die Faust in der Tasche zu machen, als das, als sag mal, den Mut aufzubringen, zu sagen, mal, so will ich nicht geführt werden, so geht man mit mir nicht um. So. Was wäre denn deine erste, also wenn jetzt einer hingeht, wir nehmen jetzt den imaginativen Hörer, der sagt, hör mal, du sollst ganz leicht reden, ich muss meine Familie am Fressen halten, ich kann mir das nicht leisten, so widerständig vorzugehen, auch wenn ich Gründe dazu hätte, weil das Risiko, den Job zu verlieren und dergleichen, ist mir relativ zu groß. Was wäre denn deine Antwort?
Ich verstehe das. Ich kann das nachspüren. Und das ist eine Angst, die aus deiner Sicht vielleicht sogar berechtigt ist. Die Frage ist nur, wie wahr ist es denn, dass diese Konsequenz tatsächlich auch kommt? Ist es wirklich wahr, dass du den Job verlierst, du nicht befördert wirst, du den Bonus nicht bekommst, du tatsächlich ausgestoßen wirst aus der Gemeinschaft, wenn du auf Unrecht hinweist? Ja, und das ist eine Situation, das ist eine Frage, die kann ich jetzt so ad hoc nicht beantworten. Ich weiß nur, dass es immer gut ankam, wenn ich, ohne dem anderen das Gesicht zu nehmen, berechtigt darauf hingewiesen habe, dass bestimmte Dinge so nicht gehen. Ich habe dann natürlich auch gelernt, unter vier Augen und hinter verschlossenen Türen kann man alles sagen. In der Gruppe sieht es anders aus. Und hinzugehen und auf einen Mangel an Führung hinzuweisen, unter vier Augen mit deinem Chef, und das so zu machen, dass der Chef auch eine Chance hat, das für sich zu reflektieren und auch anzunehmen, weil du ihm aufgezeigt hast, was die Konsequenzen sind dieses Führungsfehlverhaltens. Das führt in der Regel nicht zu diesen negativen Konsequenzen. Es sei denn, der Chef ist so machtvoll und so gestört, in Anführungszeichen, dass er seine gesamte Macht und Energie nutzt, um dich zu zerstören. Ja, das ist allerdings in den aller seltensten Fällen der Fall. Heißt, ich würde der Person sagen, Position halten, wenn sie begründet ist, und begründen mit auch der Möglichkeit, dem Vorgesetzten, dass der daraus lernen kann und sich aus dieser Situation heraus selber weiterentwickeln kann, dann wird dir nichts passieren.
Ich weiß, ich möchte gerne ein konkretes Beispiel hier reinbringen, weil ich weiß, dass es einen Hörer von uns gibt, der mich mal angesprochen hat zu diesem Thema. Ich würde das gerne mal hinbringen. Also wir haben es mit jemandem zu tun, der ist Verkaufsdirektor in einem Unternehmen und das Unternehmen liefert die Umsatzzahlen nicht. Aber es ist eine Zielvorgabe, die jenseits von Gut und Böse ist, die ist im unerreichbaren Bereich und dessen Chef hat Versprechen gegenüber dem Gesellschafter abgegeben, die nicht haltbar waren. Jetzt auf Sicht, dass die nicht haltbar sind, sucht man natürlich einen Schuldigen, der man nicht selber ist. Es gab vorher ausreichend Kommunikation darüber, dass dieses Wachstum so in den Marktgegebenheiten nicht drin ist. Wir nehmen für dieses Gespräch mal an, dass das so ist. Ja, so. Auf jeden Fall ist jetzt der Druck, dieses fehlende Verhalten geht also dahin, dass Ereignisse aufgebaut werden und Daten gesammelt werden, Munition gesammelt wird, damit die Frage des, wer ist schuld, hingebracht wird. Also in jedem Meeting gibt es dann immer mal ein paar Referenzerlebnisse, ein paar Diskussionen, die, wenn der Gesellschafter mit dabei ist, immer zeigt, ich bin das nicht schuld, der ist schuld. Der ist der Doofmann, der kriegt seinen Job nicht auf die Reihe und so weiter und so fort. So. Das heißt, es gibt überhaupt gar kein Interesse an der Stelle der Führungskraft, irgendwie von der Position abzuweichen, weil das würde ja ein Teil Schuldeingeständnis auf der eigenen Uhr nach sich ziehen. So. Wie geht man damit um?
Naja, wie geht man damit um? Die Frage ist ja, wie wahrscheinlich ist es, dass man das Verhalten des Vorgesetzten ändert? Also das Führungsverhalten des Vorgesetzten, so wie du das schilderst, ist ja alles andere als das, was wir zwei so propagieren, ne? Meine 11 goldenen Regeln der Glaubwürdigkeit, ja, da ist die 11. Regel ist, das Lob ist dein, die Schuld ist mein. Also als Vorgesetzter bin ich grundsätzlich dafür verantwortlich, wenn die Dinge nicht laufen. Und grundsätzlich gönne ich alles das, was super läuft, meinen Leuten. Ja, gutes Beispiel ist der Kloppo, der bei der Pressekonferenz, wenn das Spiel verloren wurde, alle Schuld auf sich genommen hat, und wenn das Spiel gewonnen wurde, wie selbstverständlich sagt, das waren meine Jungs. So, wenn also jemand gegen dieses Gesetz der Glaubwürdigkeit verstößt und damit seine eigene Führungsglaubwürdigkeit sowieso schon untergraben hat, und ich glaube, ich kann dessen Verhalten ändern, dann oder andersrum, und ich nicht weiß, ob das Verhalten veränderbar ist, dann muss ich wissen, Menschen verändern ihr Verhalten nur unter enormem Druck oder durch eine tiefgreifend neue Erkenntnis. Und wenn ich in der Situation, die du schilderst, nicht den notwendigen Druck aufbauen kann, damit mein Chef sein Verhalten ändert, und ihm auch keine tiefgreifend neuen Erkenntnisse zuteil werden, dann gehe ich mal davon aus, wird er sich weiter so verhalten. Und das heißt für mich, ich werde immer der Schuldige sein, wenn er sich einen Schuldigen sucht. Und dann ist für mich die Frage, ob ich tatsächlich kurz-, mittel-, langfristig unter so einer Führung überhaupt in meine Energie reinkomme oder ob ich mich nicht proaktiv woanders hinbewerbe.
So, um mal den Bogen zu schlagen zu der Eröffnungsfrage unseres Podcasts. Was würde ich also tun, wenn ich keine Angst hätte?
Ja, was würde ich tun, wenn ich keine Angst werde? Ich habe vor Jahrzehnten mal den Spruch gehört, handel immer so, als seist du finanziell frei. So, wenn ich finanziell frei wäre, würde ich doch wie selbstverständlich aufstehen und sagen, für jemanden wie dich arbeite ich nicht. So lasse ich mich nicht behandeln. Du bist niemand, dem ich folgen werde. Ich entsage dir meine Gefolgschaft. Ich entziehe dir mein Vertrauen. Und würde mir eine andere Situation suchen, eine andere Stelle suchen, eine andere Abteilung suchen, ein anderes Unternehmen suchen, wo ich anders geführt werde oder selber führen kann.
Genau, eine Möglichkeit. Also absolut richtig. Jetzt haben wir noch eine Ergänzung, weil fürs Unternehmen ist das ja nicht gut. Also wenn ich als die Projektionsfläche für die Schuld verschwinde, wird der Nächste, der kommen, ja auch derjenige sein, der wieder schuldig ist für alles, was liegt. Genau. Also eine systemische Veränderung fürs Unternehmen würde ich damit nicht herbeiführen. Führe ich für mich herbei, aber fürs Unternehmen nicht. Ja. Würde ich auch noch sagen, ich würde es durchaus mir vorstellen, dass ich mir einen Termin beim Gesellschafter besorge und sage, nur mal so, so sehe ich die Situation. Ja, so, also dass man auch durchaus hingeht und für eine Bereinigung sorgt an der Stelle und auch sogar in dem, wenn man Acora Publicum an den Pranger gestellt wird, auch Acora Publicum zu sagen, wie man die Welt sieht, dann ist es halt eben auf der in der Arena. Das mal, sag mal, als Ergänzung, weil ich glaube, auch Angst befreit kann man auch der Initiator sein für eine systemische Veränderung in dem Unternehmen.
Ich hätte noch eine dritte Möglichkeit, weil niemand ist etwas ohne das Team. Die dritte Möglichkeit ist natürlich, wenn das ein Verhaltenspattern ist, was jedem ja bekannt ist und sichtbar ist für jedermann, dass ich auch einfach innerhalb meines Teams oder gemeinsam mit meinem Team, meinem Chef die Gefolgschaft entziehe. Ja, also dass ich einfach sage, okay, jetzt reicht es. Wir als Team lassen uns so grundsätzlich nicht mehr von dir behandeln. Und entweder du stellst es ein und stehst hinter uns und schützt das Team und tust alles, damit wir unsere Arbeit ordentlich machen können. Oder aber wir eskalieren das hoch. Ne? Also es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dich selber zu verbünden sozusagen gegen denjenigen oder diejenige, die hier so ein Verhalten an den Tag legt.
Genau. Wohingegen, glaube ich, auch immer ganz wichtig ist, in deinen Eingangssatz mal zu sagen, bevor sowas passiert, das ist natürlich immer die letzte Eskalationsstufe, ne, passieren natürlich einige Vier-Augen-Gespräche, wo man, wie gesagt, das jeweils im Verhandeln mal spielt, bald mal spiegelt und demjenigen dann auch die Möglichkeit gibt, gesichtswahrend einzulenken.
Und vielleicht noch eine weitere Variante. Ich kenne jetzt die Person nicht, aber das Verhalten zeigt mir ja, dass der Chef oder die Chefin die aktuelle Situation als für sich bedrohlich ansieht.
Absolut.
Da ist ja ein riesen Säbelzahntiger beim Chef oder der Chefin.
Sehr guter Punkt.
Und ich kann natürlich auch hingehen und zumindest das Angebot machen, ihm zu helfen oder ihr zu helfen, den Säbelzahntiger zu schrumpfen oder aus dem Raum zu kriegen.
Das heißt, ich kann das ist ein super Punkt. Ja. Super Punkt. Auch das Handlungsmotiv. Nochmal genau zu sehen, dass das Handlungsmotiv nicht nur ein, wie soll man sagen, Unterdrücken ist, sondern dass das Handlungsmotiv auch tatsächlich das Abwenden eines eigenen Säbelzahntigers ist. Also das zu verstehen ist auch gut.
Genau.
Guter Punkt.
Nur sich selber seinen Selbstwert nehmen zu lassen, indem man dieses Verhalten duldet, und selber die Energie zu verlieren, indem man sich so behandeln lässt, das ist die einzige Option, die auf Dauer krank macht, die auf Dauer dazu führt, dass man immer unter seinem Potenzial bleibt, das Leistungsniveau nicht halten kann und tatsächlich dann Self-Fulfilling Prophecy auch beginnt, schlecht zu leisten, Fehler zu machen, um damit dann auch tatsächlich dem ursprünglichen Argument, der ist ja schuld, auch immer mehr auch Futter zu geben. Das heißt, das ist die einzige Alternative, die ihr nicht wählen solltet, wenn ihr erfolgreich und selbstbewusst im Sattel bleiben wollt.
Ja, erst rein. Wunderbar. Ich denke, 20 Minuten haben wir überschritten. Ich hoffe, dass ihr den einen oder anderen Impuls wieder mitnehmen könnt. Ja, und das Bewusstsein darüber, dass Angst immer ein schlechter Ratgeber ist. Also, wenn ihr in so einer Situation seid, gibt immer zwei gute Fragen, glaube ich, die klären, was würde ich machen ohne Angst? Oder wenn ein von euch geliebter Mensch in dieser Situation wäre, was würdet ihr euch für diesen Menschen wünschen, wie dieser sich verhalten sollte? Das klärt auch immer den Geist. In diesem Sinne.
Und was würde Gustav sagen?
Und was würde Gustav sagen? Genau so.
Alles klar.
Ihr Lieben, bis also, denn.
Bis denn.
Ciao.
Ciao.
Und denkt dran, habt euren Säbelzahntiger lieb, er kann auch nichts dafür.
Und wenn irgendeiner von euch eine super Säbelzahntiger-Story im eigenen Unternehmen erlebt, seid ihr herzlich willkommen, die uns zuzusenden, mit uns in Kontakt zu treten. Und vielleicht machen wir mal eine Episode gemeinsam, weil ich glaube, ein paar erfolgreiche Kriegsgeschichten im sinnvollen Kampf gegen den Säbelzahntiger oder in dessen Zähmung, besser gesagt, freuen uns natürlich sehr darüber, die mit euch zu teilen, weil ich glaube, dass die auch jeden anderen Hörer sehr ermutigt, auch immer jeden einzelnen Säbelzahntiger nacheinander zu zähmen, sodass sie Stück für Stück immer weniger werden.
Genau, und wenn euch das Ganze gefällt, dann bitte kommentieren, liken, teilen und ja, verbreitet den Säbelzahntiger und vielleicht helfen wir uns dann gegenseitig auch ein Stück weit dabei, die eigenen Säbelzahntiger aufzulösen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Jens und
Jörg. Arrivederci.
Arrivederci. Ciao, ciao.